Predige heute Morgen über Jeremia, Kapitel 23, Vers 16 bis 29. Jeremia 23, Vers 16 bis 29. So spricht der Herr der Heerscharen: Höret nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie narren euch nur, das Gesicht des eigenen Herzens verkünden sie, nicht den Auftrag des Herrn. Sie sagen zu denen, die mich verachten: Der Herr hat versprochen, es werde euch wohlergehen. Und zu allen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln: Kein Unheil wird über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen? Wer hat es erlauscht und gehört? Siehe, ein Sturm geht aus vom Herrn, glühender Zorn. Ein wirbelnder Sturm stürzt herab auf das Haupt der Frevler. Nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er das Sinnen seines Herzens vollbracht und zur Tat gemacht hat. Am Ende der Tage werdet ihr es recht verstehen. Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch laufen sie. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch weissagen sie. Haben sie in meinem Rat gestanden, so mögen sie meinem Volk meine Worte verkünden und es von seinem bösen Weg und seinem bösen Tun abbringen. Bin ich denn nur ein Gott aus der Nähe und nicht ein Gott aus der Ferne? Kann sich einer so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Ich habe wohl gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wird sich wohl bekehren das Herz dieser Propheten, die da Lüge weissagen, die den Trug ihres Herzens weissagen, die da denken, sie könnten mit ihren Träumen, die sie einander erzählen, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit bringen, wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergessen haben? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Der aber mein Wort hat, der rede getreulich mein Wort. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemein, spricht der Herr? Ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Frage ist, wie nahe ist Gott? Hier heißt es: Bin ich nicht ein Gott nur aus der Nähe, bin ich nicht auch ein Gott aus der Ferne? Die Frage, wie nahe ist Gott, lässt sich leicht beantworten oder auch schwer. Da Gott überall ist, ist er eigentlich immer nahe. Kinder frage ich manchmal, wo wohnt Gott? Und die meisten schlagen vor, in der Kirche. Dann sage ich: Oh, das tut mir leid für ihn. Da kriegt er nur einmal in der Woche Besuch. Es ist besser, wenn Gott in meinem Herzen wohnt. Jesus möchte in diesem Herzen wohnen. Und dann ist Gott nicht nur überall, sondern er lebt sogar in mir. Nun gibt es Leute, die haben eine Ahnung davon, dass das so sein könnte, dass Gott in unserem Herzen ist. Aber die gehen dann gleich einen Schritt weiter. Die vereinnahmen Gott für sich selbst. Sie denken, die Stimme ihres Herzens wäre die Stimme Gottes. Und dann erzählen sie anderen Leuten Dinge, die Gott ihnen klargemacht haben soll, die aber gar nichts mit Gott zu tun haben. Einfach weil sie meinen, die Stimme meines Herzens ist die Stimme Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie solchen Leuten schon mal begegnet sind, die sagen: Ich weiß genau, dass Gott mit mir einverstanden ist. Das hat er mir gesagt. Er ist mit meinem Weg einverstanden. Und wenn man dann diesen Lebensstil kennt, weiß man, dass da vielleicht gar nicht alles in Ordnung ist. Aber der sagt: Gott ist mit mir einverstanden, das hat er mir klargemacht. So fanatisch wie Sie und Ihre Leute da, muss man nicht unbedingt werden. Das möchte Gott gar nicht, dass das so übersteigert und überspitzt wird. Oder da wohnt jemand mit seiner Freundin zusammen. Gott möchte das wahrscheinlich nicht, aber er sagt: Gott hat mir klargemacht, dass das für mich das Richtige ist. Oder ein anderer trickst das Finanzamt ein bisschen aus und sagt: Das tue ich für meine Firma und für die Leute, die hier arbeiten, um Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist doch sicher Gottes Wille, Arbeitsplätze zu erhalten. Und so kann dieser und jener Gott vereinnahmen, indem er die Stimme seines Herzens für die Stimme Gottes ausgibt. Zur Zeit Jeremias haben die Leute das kräftig getan. Da gab es sogenannte Heilspropheten, die mitten in eine chaotische Zeit hinein sagten, wo alles drunter und drüber ging, wo jeder seinen Glauben so lebte, wie er dachte, es wäre richtig, und dabei fröhlich, lustig, sexuell, unmoral und ähnliche Dinge praktizierte und wirtschaftlich drunter und drüber sich orientierte und machte, was er wollte. Da sagten diese Heilspropheten: Euch wird es gut gehen, der Herr segne euch, er gibt euch Frieden. Das heißt, sie haben Leute ermutigt, dass Gott mit ihnen ist, obwohl sie auf einem falschen Weg waren. Und das ist eigentlich ein Verbrechen, wenn ich jemand auf einem falschen Weg bestätige: Geh nur weiter, der Herr wird mit dir sein. Der Herr geht auf falschen Wegen nicht mit, er wartet darauf, dass die Leute umkehren, dass sie sich verändern lassen. Ich weiß nicht, wie gut Ihr Hausarzt ist, hoffentlich haben Sie einen guten Arzt. Mancher Arzt hat die Gabe, gute Diagnosen zu stellen, ein anderer Arzt hat diese Gabe nicht. Der muss in seinen Büchern immer blättern und dann hat er doch die falsche Seite erwischt und muss hinterher dann sagen, es war nicht so ganz der Treffer. Ich freue mich über einen Arzt mit guten Diagnosen, der ein richtiges Unterscheidungsvermögen hat, der nicht sagt, freuen Sie sich doch, dass Sie jetzt 3 Kilo abgenommen haben, das wollten Sie doch immer schon mal, sondern der sagt, wir wollen rauskriegen, warum haben Sie jetzt plötzlich so schnell abgenommen? Was ist die Ursache dafür? Wie kann man das behandeln? Oder nicht sagt, oh, Sie haben jetzt zugenommen, das ist doch großartig, Sie waren sowieso immer ein bisschen überschlank, sondern der fragt, was ist da geschehen? Vielleicht ist da irgendwo eine Geschwulst am Entwickeln, die wir untersuchen müssen. Ich habe jetzt nur mal 2 Beispiele genommen. Ein Arzt braucht ein gutes Unterscheidungsvermögen, sonst wird er Leute falsch behandeln und das wird schlimme Auswirkungen für sie haben. Wenn er nur sagt, es ist schon gut, freuen Sie sich doch darüber, dass Sie abgenommen haben, vielleicht freut er sich dann 2 Wochen und dann nimmt er weiter ab und kriegt doch Angst, was passiert da eigentlich mit mir? Diese Propheten haben Leute ermutigt, haben gesagt, es wird euch gut gehen, obwohl es gar keine Grundlage für dieses Gutgehen gab. Denn das Leben mit Gott war absolut in Unordnung. Sie waren sozusagen Leute, die frischen Lack auf alte Rostbeulen gespritzt haben und dachten, dadurch würde die Sache in Ordnung kommen. Ich will ein Beispiel von der Schule erzählen, vielleicht kennen einige das, wo ein Schüler immer so 5 und tiefer stand und die Lehrerin meinte es gut mit dem Schüler und hat ihm mal bei einer Arbeit, hat ihn so ein bisschen geliftet, so ein klein bisschen angehoben, dass er gerade noch so auf 4- kam. Endlich mal eine andere Note als die gewohnten. Sie wollte ihn ermutigen, doch ein bisschen fleißiger zu werden, ein bisschen wirklich zu arbeiten, dass es vielleicht nochmal eine 4+ wird, vielleicht sogar noch eine Stufe höher käme irgendwann. Was war das Ergebnis? Die Eltern kamen zu dieser Lehrerin und sagten, sehen Sie, wir haben schon immer gewusst, unser Sohn schafft das. Das heißt, sie haben es als Ermutigung missverstanden, auf einem Weg der Trägheit und fehlenden Leistung weiterzugehen, statt als eine Ermutigung, jetzt doch endlich mal zu arbeiten, damit es vielleicht noch etwas besser würde. Diese Propheten haben die Leute ermutigt, der Herr wird euch segnen, ihr braucht euch gar nicht zu verändern. Gott ist immer Liebe. Wer Leuten eine Gefahr verschweigt, betrügt sie. Wenn hier irgendwo eine nicht isolierte Stromleitung ist, zu der man hochklettern könnte, ist immer unten ein Pfeil, Vorsicht, Lebensgefahr. Hinweis auf eine Gefahr, wenn irgendwo ein Loch im Bürgersteig ist, muss es abgezäunt werden, mit Licht nachts versehen, damit da keiner reinfällt. Vorsicht, Gefahr. Bei Gott kann man auch manchmal sagen, Vorsicht, Gefahr. Wenn du ohne Jesus im Herzen weiterlebst, ist das sehr gefährlich für dich, für dein jetziges Leben und auch für das kommende Leben über den Tod hinaus. Und dann gibt es Leute, die verkündigen etwas, obwohl Gott sie nicht beauftragt hat. Gibt es auch heute Leute, die im Namen Gottes verkündigen, ohne dass Gott sie beauftragt hat. Die einzige Beauftragung ist ihr Examen und das Gehalt, das sie bekommen und ihre persönlichen Ideen. Ich will stellvertretend für viele eine Frau zitieren, die gerade vor kurzem durch die Presse ging auch, eine Theologin, Helga Sorge, die in Kassel an der Gesamthochschule Theologie unterrichtet hat. Sie ist Vertreterin des Feminismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Es gibt ja so Frauen, die immer meinen, sie hätten da so einen Nachholbedarf, um auch irgendwo mal im Vordergrund zu stehen. Und die dann in der Bibel natürlich feststellen, dass da ein Gott ist, der Vater heißt. Warum heißt er nicht Mutter? Ja, und dann hat er einen Sohn. Warum ist da keine Tochter im Gespräch? Können wir nicht wenigstens aus dem Heiligen Geist eine weibliche Person machen? Ich finde es ein bisschen verkrampft, aber es gibt solche Leute. Und sie sagte dann, zu den 10 Geboten machte sie 10 Erlaubnisse daraus. Da gibt es ja auch Verbote dabei, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, machte sie dann eine Erlaubnis daraus, du darfst die Ehe brechen, das ist jetzt nicht wörtlich dem Sinn nach, denn du kannst sie ja sowieso nicht halten, also lebe so, wie es dir und deinem Trieb entspricht. Und dann hat sie andere Gebote auch verändert, zu Erlaubnissen gemacht, im Namen Gottes. Sie wurde vor kurzem entlassen, endlich, weil der Bischof doch Flagge gezeigt hat und sagte, irgendwo hat die Bibel auch noch Aussagen, die stehen bleiben müssen. Ich habe sie jetzt stellvertretend für viele andere erwähnt. Andere sagen, engagiere dich für diesen Streit in Südafrika, dann bist du auf dem Weg Gottes. Afrika ist ein riesiges Problemfeld, aber der Weg Gottes heißt nicht Südafrika, sondern Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wofür du dich dann engagierst und wofür nicht, das muss Gott dem Einzelnen klar machen. Das kann ich ihm letztlich nicht vorschreiben. Es gibt also eine Verkündigung, die Leute verführt, indem sie nur Gedanken des eigenen Herzens weitergibt, ohne wirklich Gottes Wort weiterzugeben. Und da sagt die Bibel hier, das ist wie Stroh. Und Gottes Wort ist wie Feuer. Das heißt, dieses Feuer zündet das Stroh an und es verbrennt. Und Gottes Wort ist wie ein Hammer, das zerschlägt Widerstände gegen Gott. Und ich denke an eine Theologin, deren Lehrbücher ich auch gelesen habe. Sie hatte richtige Lehrbücher geschrieben und dann kam sie zum Glauben an Jesus und hat dann öffentlich, schriftlich ausgedrückt, dass sie alles widerrufen möchte, auch alle Bücher, die sie bis dahin geschrieben hatte. Das fand ich sehr mutig von ihr. Und sie hat gesehen, der Hammer des Wortes Gottes zerschlägt meine Meinung, die ich bisher hatte. Und ich freue mich, dass ich diesen Gott persönlich kenne. Überlegen wir, wo der Hammer des Wortes Gottes vielleicht auch in unserem Leben irgendwas verändert. Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet, in meiner Studienzeit habe das sehr gern getan, es hat mir Spaß gemacht, körperlich zu arbeiten. Und unter anderem, da war ich noch ein Junge, so 15 Jahre, wurde mir mal so ein riesiger Vorschlaghammer in die Hand gedrückt und auf einen Bauernhof durfte ich da einen alten Kuhstall in Schutt und Trümmer legen, weil die einen neuen bauen wollten, wo jetzt alles automatisch ging, automatische Fütterung und was weiß ich nicht alles. Das fand ich sehr schön, hat mir richtig Spaß gemacht, diese alten Backsteine auseinanderzulegen, damit da etwas Neues entsteht. So kann es sein, dass Gott in unserem Leben Dinge in Trümmer legt, nicht weil er uns nicht mag, nicht weil er uns ärgern möchte, sondern damit da etwas Neues entsteht, was besser ist für uns. Vielleicht hat jemand Angst vor bestimmten Tagen in der Woche und im Monat, zum Beispiel Freitag, dem 13. Wie viele Leute unternehmen da nichts, weil sie Angst haben, ich verunglücke. Und dann lernen sie Jesus kennen und er befreit sie endlich von dieser Angst. Denn Jesus sagte, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Und dazu gehört auch Freitag, der 13. Ich habe ihn nur stellvertretend für viele andere Dinge genannt. Vielleicht hängt jemand sein Sternzeichen, das er bisher immer um den Hals hat, endlich woanders hin, weil er feststellt, dieses Sternzeichen passt gar nicht zu mir. Ich bin eigentlich im Nachbarsternzeichen geboren. So ist zumindest die wissenschaftliche Tatsache, weil es das alles um einen Monat verschoben hat inzwischen. Und ich möchte mich auch von diesem Aberglauben lösen. Es ist kein Gesetz jetzt, du musst das weghängen. Gott schenkt innere Freiheit, sich zu lösen von diesem oder jenem. Oder ist jemand an irgendeine Sucht gebunden oder an irgendeine Person. Es gibt ja auch Personenbindung, von denen man nicht loskommt. Und auf einmal schenkt Jesus Freiheit. Wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein von dieser Sucht, von dieser Bindung, vielleicht auch von irgendeiner unguten Angewohnheit. Oder dass jemand, der hat Befürchtungen, werde ich das denn schaffen, was vor mir liegt? So wie jetzt Ziegenbergs vielleicht überlegen könnten, werde ich das schaffen, was da in Mikronesien auf mich wartet? Und auf einmal entdecken sie beim Bibellesen einen ermutigenden Satz, wie Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner Rechten, mit meiner sieghaften Rechten. Und mit einem Schlag ist ihre Befürchtung zerschlagen, weil da einer ist, der sagt, ich bin mit dir. Das finde ich gut. Oder ein anderer, der sagt sich, und auf einmal liest der Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und da zerschlägt Gott seine Sorgen. Oder auf einmal prüft jemand, sollte ich nicht an irgendeiner Stelle mitarbeiten in der Gemeinde? Vielleicht hat ihn jemand gefragt und er sagt, ich habe Angst. Ich glaube, ich bin da der falsche Mann, lasse ich mal all die anderen vortreten, die das viel besser können als ich. Und dann zählt man dann auf, der und der und der. Und auf einmal liest man so rein zufällig in der Bibel im Vorbeiblättern Jesaja 6, die Berufung Jesajas. Und da liest man so einen Satz, wen soll ich senden, wer wird uns gehen? Und die Antwort, hier bin ich, sende mich. Und dann klappt man das schnell zu und sagt, es war doch der Jesaja, der ist 700 vor Christus, hat er gelebt. Ich lebe doch 2000 nach ihm. Aber irgendwie hat man es zwar zugeklappt, aber das spricht weiter zu ihm und irgendwann klappt man es wieder auf und sagt, wie war das? Hier bin ich, sende mich. Sollte ich da vielleicht doch zusagen bei dieser Aufgabe? Und dann fängt man an zu kämpfen und das Wort Gottes zerschlägt die Bedenken und sagt, hier bin ich, sende mich. Das heißt, ich beauftrage dich ganz persönlich und deshalb ermutige ich dich auch und du wirst es schaffen, weil das mein Wille ist. Könnte jemand von uns passieren. Oder ein anderer ist gerade dabei, irgendwas durchzuboxen in seinem Leben, wo er sagt, das werde ich machen. Und er merkt, es knirscht rechts und links, aber er sagt, ich drücke das schon durch. Und dann liest er so einen Vers wie 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und er stellt er fest, Gott ist gar nicht mit mir, der blockiert mich im Moment, weil er gar nicht möchte, dass ich das durchdrücke, sondern er möchte, dass ich mich demütige, damit er mich mit Gnade weiterleiten kann. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wir haben in Obertshausen ein neues Altenwohnheim, das gerade eingeweiht wurde. Und da ist im Hof so eine Plastik von diesem Jona aus Stein gemeißelt mit so einem Fisch. Da hat dieser Bildhauer viele Male seinen Hammer geschwungen und seinen Meißel und hat dort viele kleine Felsstücke abgehauen, bis dieser Mann mit diesem Fisch dort zu sehen war. Und so wird Gott in unserem Leben an dieser oder jener Stelle durch sein Wort Dinge in unserem Leben abschlagen, die nicht nötig sind für Gott. Ich weiß nicht, was das ist im Einzelnen. Es können ungute Gewohnheiten sein, kann Dinge sein, die bisher die Zeit gefüllt haben, die er anders nutzen möchte, kann in den finanziellen Bereich gehen. Es kann in jedem Bereich sein, aber er hat einen guten Plan. Der Hammer ist sein Wort und deshalb ist es gut, sich diesem Wort auszusetzen. Die einfachste Art, sich von Gott nicht verändern zu lassen, ist die, sich seinem Wort nicht auszusetzen. Wenn zum Beispiel im Leben eines Christen etwas schief läuft, braucht man ihn nur zu fragen, wie sieht es mit deiner stillen Zeit aus? Und wenn er dann sagt, oh, da komme ich eigentlich gar nicht so ganz klar, ich habe da schon so 1, 2, 3 Wochen oder Monate die Bibel nicht mehr gelesen, dann weiß man, ohne weiter darüber reden zu müssen, da stimmt irgendetwas nicht. Er setzt sich dem Wort Gottes nicht aus, das heißt, er lässt sich nicht ständig von Gott stärken und auch verändern. Und deshalb ist es gut, sich diesem Wort wieder auszusetzen, weil es wie ein Hammer ist, das in ganz positiver Weise an uns arbeitet und uns verändert, damit Gott uns gebrauchen kann. Ich hoffe, dass wir nicht auf solche Stimmen hören, wo der Wille Gottes gesagt wird, ohne dass es Gottes Auftrag ist, sondern dieses Wort liebgewinnen, es im Herzen tragen, sodass es auch in unser Leben kommt oder vielleicht auch in andere Länder kommt, wenn Gott uns dorthin sendet. Ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Trauen wir diesem Wort zu, dass es Kraft hat in unserem Leben. Herr Jesus Christus, wir loben dich über deinem Wort in der Bibel, danken dir für die Kraft, die es hat, auch in unserem Leben, und beten, dass es uns zu unserem Vorteil und zu deiner Ehre verändert. Amen.